Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich freue mich, predigen zu dürfen. Ich freue mich, dass Hanno aufräumt hinter mir, damit es besser aussieht und ich mich nicht stolpere hier. Ja. Ich hoffe, ihr konntet das gute Wetter gestern genießen. Es war ein schöner Tag, ne? Schön sonnig. Ich hoffe, ihr habt vielleicht ein bisschen Zeit mit euren Lieben verbringen können. Vielleicht hat jemand von euch ein Eis gegessen. Vielleicht das erste Eis dieses Jahr. Ich weiß es nicht. Bei mir war das gestern so. Also, Sonne hat geschienen. Bei mir auch, in Herne. Ich hatte Zeit mit meiner Familie. Und ich habe ein Eis gegessen. Aber ich hatte leider unglaublich schlechte Laune. Trotzdem. Trotz all diesen guten Dingen. Das hatte unterschiedliche Gründe, will ich auch gar nicht ausführen, was alles mich genervt hat an diesem Tag. Es endete auf jeden Fall damit, dass ich irgendwann mir den Kleinen geschnappt habe und mit ihm spazieren gegangen bin, weil ich meinem Mann nicht so sehr auf die Nerven gehen wollte, weil die Bibel sagt, eine nervende Frau ist wie ein tropfendes Dach. Dann dachte ich, geh mal lieber. Steht in Sprüchen. Dann bin ich mit dem Kleinen los und wir haben uns ein Eis gekauft und wer schon mal mit einem kleinen Kind Eis gegessen hat, weiß, dass das eine Sauerei ist. Das heißt, ich war darauf eingestellt, dass der Kleine wahrscheinlich total mit Eis eingesaut ist. War er gar nicht. Dafür war ich dann mit Eis eingesaut. Und ich saß da in der Sonne mit meinem eisbefleckten Kleid und dachte mir, warum ich? Warum ist das alles so doof heute? Es ist doch total nervig. Und während ich das so da in der Sonne saß mit meinem Eis und mein Sohn sich freute über das Leben und das Eis und ich nicht, dachte ich so, irgendwas läuft hier falsch. Irgendwo ist mein Fokus gerade ganz falsch, dass ich alles nur in meinem Selbstmitleid sehe. Und natürlich hat das was mit dieser Predigt zu tun, sonst würde ich euch das nicht erzählen. Ich habe nämlich Freitag diese Predigt geschrieben. Und in dieser Predigt heute geht es darum, wie unsere Herzenseinstellung ist. Und ich habe diese Predigt Freitag geschrieben und ich habe Samstag genau das gemacht, was wir nicht machen sollten. Und es hat sehr lange gedauert, bis ich gecheckt habe, okay, vielleicht sollte ich heute für mich selber predigen, weil das, was ich am Freitag ausgearbeitet habe, trifft ziemlich genau das, was ich Samstag als falsch gemacht habe. Ich bin also ein lebendiges Beispiel dafür, dass wir alle wachsen und lernen dürfen. Und ich möchte es mit euch heute angucken. Wir machen einen kleinen Gesundheitscheck. Ich hoffe, ihr habt Lust darauf. Einen Gesundheitscheck, der die Bibel uns zeigt. Denn wir haben eine Verantwortung für uns selbst, für unseren Körper. Und zwar für unser äußeres Erscheinungsbild und unser leibliches Wohl, aber auch für unser geistliches Wohl. Und unser Leben ist ein absolutes Geschenk Gottes. Ich weiß nicht, ob ihr euch das jeden Tag bewusst seid. Es ist, wenn man ein Kind hat, wird man sich dessen vielleicht immer mehr bewusst. Wenn es einem gesundheitlich wieder besser geht, ist man einem das vielleicht auch wieder mehr bewusst, dass das Leben wirklich ein Geschenk ist. Ich habe letztens den Vers gelesen in Römer 11, Vers 36, der mir einfach nochmal so sehr gezeigt hat, dass Gott halt einfach der Schöpfer des Lebens ist. Dort steht, denn von Gott kommt alles, durch ihn steht alles und zu ihm geht alles. Er ist einfach der Schöpfer, er ist derjenige, der uns das Leben schenkt. Und das Leben ist ein Geschenk, aber auch wenn du was geschenkt bekommst, hast du dann die Verantwortung, damit richtig umzugehen. Also wenn du was kriegst und es dann in die Tonne klopfst, oder das, also ich bin zum Beispiel jemand, der ich lerne gerade, einen grünen Daumen zu haben. Ne? Einige von euch wissen, wir haben einen großen Garten geerbt oder beziehungsweise gekauft in dem Haus, in dem wir jetzt leben. Und als wir da hingezogen sind, waren Michi und ich so, okay, Garten geht gar nicht. Wir haben viel Garten und wir ertappen uns jetzt dabei, dass wir manchmal im Garten sind und im Garten arbeiten, was man dann so macht und dann merken, dass es das voll Freude macht und so. Also ich lerne dabei, jetzt gerade einen grünen Daumen zu haben, er wächst mir quasi gerade erst. Aber wenn man mir eine Zimmerpflanze schenkt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie überlebt, sehr gering, weil ich einfach überhaupt nicht auf die Reihe bekomme, sie zu gießen. Es wäre aber meine Verantwortung, diese Blume zu gießen, um mich darum zu kümmern, dass es ihr gut geht. Weil ich habe sie geschenkt bekommen. Derjenige, der mir sie geschenkt hat, will mir eine Freude machen, will, dass ich was davon habe, dass diese Blume erblüht und vielleicht irgendwann in meinem Garten eingepflanzt wird. Und eine meiner Schwestern ist sehr begeisterte Gärtnerin und schenkt mir immer wieder Blumen. Und ich glaube, ich habe schon drei zu Grabe getragen. Es klappt Nicht so gut, aber man kann es lernen. Also es geht darum, wie gehst du mit dem Geschenk, was Gott dir gibt, wie gehst du mit deinem Leben, sowohl mit deinem leiblichen als auch mit deinem geistlichen Wohl um. Denn wir haben ja einen freien Willen, wir haben die Möglichkeit, was zu entscheiden. Du entscheidest dich auch dafür, wenn du mit Jesus leben willst. Das betrifft ja auch nicht nur dein geistliches Leben. Das kommt uns manchmal so vor. Wir bekehren uns, deswegen geben wir unser geistliches Leben an Jesus ab. Aber du gibst auch deinen Körper mit ab. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Dass es nicht nur um dein geistliches Wohl geht. Es geht auch in erster Linie um dein geistliches Wohl, weil das ist das, was deine Seele, dein Geist, der zu Gott gehen wird und dein Körper nicht. Aber trotzdem, in der Zeit, wo du hier auf der Erde bist, darfst du auch auf deinen Körper Acht geben. Und wir dürfen ihm alles hingeben. Auch unsere Zeit, unsere Ressourcen, unsere Kraft. Und ein Beispiel dafür ist die erste Gemeinde, die die Apostelgeschichte beschreibt. In Apostelgeschichte 4, Vers 32, da steht, die ganze Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete etwas von seinem Besitz als privates Eigentum, was sie besaßen, gehörte ihnen zusammen. Das ist eine sehr, sehr krasse Lebensgemeinschaft, die sie da geführt haben damals. Aber es ist ein absolutes Bild von Hingabe. Sie haben alles hingegeben, ihren ganzen Besitz, ihre ganze Zeit, ihr ganzes Leben war nur noch, dass sie in der Gemeinschaft der Christen zusammenlebten. Aber sie waren noch eine absolute Einheit. Sie waren ein Herz und eine Seele. Und letzte Woche hat Mick über das Thema geredet, Einheit, wie wichtig Einheit ist. Und dass Einheit nicht an Konflikten scheitern muss und eigentlich auch nicht an Konflikten scheitern soll, auch wenn es immer zu Konflikten kommt, wenn Menschen zusammenkommen. Das zeigt uns die Bibel im Alten und Neuen Testament. Und aus jeder Lebenserfahrung in diesem Raum, denke ich, wissen wir, dass Konflikte entstehen, wenn Menschen aufeinandertreffen. Das passiert. Aber es ist kein Hindernis von Einheit. Denn der Schlüssel zur Einheit, das hat Mika auch schon gesagt, das möchte ich heute nochmal vertiefen, ist deine Herzenseinstellung. Mit welchem Herz begegnest du Menschen? Und wie dein Herz eingestellt ist, das liegt absolut in deiner eigenen Verantwortung. Und wir müssen darauf Acht geben, wir können darauf abgeben, wir dürfen darauf Acht geben und wir müssen es, finde ich, auch. Das Herz ist hier natürlich als symbolischer Ort für das Zentrum unseres Empfindens, steht in meinem Skript. Also, ne, wir reden jetzt nicht vom organischen Herz, ich bin überhaupt kein Mediziner, ich kann auch nicht mal zugucken, wenn jemand sich eine Spritze setzt oder gespritzt wird. Nee, also gar nicht. Es geht mir um das Herz, wo deine Empfindung sitzt. Und du bist deinen Gefühlen und deinen Gedanken und deinen Empfindungen nicht machtlos ausgeliefert. Das kommt uns oft so vor. Man wird so überrannt von einem Gefühl oder von einer Situation und dann reagiert man irgendwie und man weiß gar nicht wie und denkt so, ich kann ja auch gar nicht anders gerade. Und ich sage dir, doch, wir können anders. Ich kann dir jetzt nicht erklären, wo Gedanken und Gefühle herkommen und wie das alles entsteht. Ich glaube, das ist eine Mischung aus Medizin und Philosophie, was ich jetzt nicht ausführen möchte und auch nicht kann. Übersteigt mein Wissen. Aber was wichtig ist, die Bibel sagt uns, dass wir Einfluss nehmen können auf unser Empfinden. Und das wollen wir uns mal zusammen anschauen. Und zwar in Sprüche 4, die Verse 23 bis 25. Und wir gucken uns jeden Vers einzeln an. In Sprüche 4, Vers 23 steht ein Vers, den viele von euch bestimmt kennen. Da steht, mehr als alles hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Wer hat den Satz schon mal gehört? Markus, ein paar haben die Bibel gelesen, ist gut. Also, mehr als alles hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Das Herz ist hier ist auch im Medizinischen ein zentrales, überlebenswichtiges Organ, aber es ist auch im Geistlichen der zentrale Punkt unseres Seins. Deswegen ist es so wichtig, deswegen ist dieser Vergleich von Herz im Geistlichen und im Menschen, also im Organischen so wichtig, weil das ist das Zentrum, der Herzschlag, das ist das, was es ausmacht. Und auf dieses Zentrum sollst du Acht geben. Und zwar sagt die Bibel mehr als alles andere. Das heißt, dein absoluter Fokus sollte darauf liegen, zu gucken, was ist in deinem Herzen los. Und ich glaube, dass wir das nicht so oft machen, weil man erstens, dafür braucht man Zeit, dafür braucht man manchmal Ruhe. Und manchmal interessiert es uns nicht so sehr oder wir wollen uns nicht so sehr damit auseinandersetzen, was wirklich in unserem Herzen los ist. Aber es ist wichtig, das ist, was die Bibel uns sagt. Mehr als alles, achte auf dein Herz. Oder hüte dein Herz, in der Übersetzung, die ich habe. Und hüten heißt, darauf zu achten, dass es kein Schaden angerichtet wird, aber dass auch kein Schaden, dass es keinen Schaden anrichtet. Also in beide Richtungen. Sowohl, dass es nicht verletzt wird, als auch, dass es selbst andere nicht verletzt. Denn aus ihm strömt das Leben. Und das ist jetzt sehr, sehr symbolisch auch nochmal, aber stell dir mal die Frage, welche Farbe hat dein Lebensstrom? Dann kann man jetzt sagen, es ist regenbogenbunt, es ist eher bräunlich getrübt, es ist vielleicht ausgetrocknet, es ist ein sprudelnder Strom. Wie ist dein Leben? Ist es eine Quelle, ist es ein Strom, es kommt aus deinem Herzen was Fröhliches, Sprudelndes, Erfrischendes raus oder ist es eher ein tropfendes Dach? Die Bibel gibt uns eine so klare Anweisung, dass wir auf unser Herz achten sollen, auf unsere Empfindungen. Und oft entscheidend machen wir auch Entscheidungen mit unserem Herzen. Das heißt, deswegen ist es auch wichtig, auf unser Herz zu achten. Und in unserem Herzen speichern wir auch unsere Erinnerungen und auch darauf Acht zu geben, was speichere ich denn? Was lasse ich in meinem Herzen zu? Was ist wichtig da drin? Wenn wir den nächsten Vers angucken, Vers 24 aus Sprüche 4, steht dort, entferne Unwahrheit aus deinem Mund, die Falschheit von deinen Lippen. Und ich lese euch das, weil ich finde, es ist ein direkter Zusammenhang zwischen Herz und Mund. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass Jesus das sagt, in Matthäus 12, 34, da steht, denn aus deinem Mund kommt oder aus dem Mund kommt, was das Herz füllt. Oder wovon das Herz voll ist, geht der Mund über, um es mit Luther zu sprechen. Da ist ein direkter Zusammenhang. Womit dein Herz gefüllt ist, davon redet dein Mund. Das hat Einfluss auch auf, also ich finde, Reden und Denken ist dann auch ziemlich gleich, weil meistens sprechen wir ja das, was wir denken und manchmal sagen wir halt nichts, aber denken uns trotzdem das. Also es ist, finde ich, würde ich so auf eine Linie stellen. Aber deswegen ist es wichtig, wenn du dein Herz nicht im Blick hast und nicht guckst, was in deinem Herzen ist, hast du keine Kontrolle darüber, was dein Mund sagt, beziehungsweise wenn dein Herz voll schlechter Dinge ist, negative Einstellungen solcher Dinge, dann geht dein Mund davon über, dann redest du negativ und schlecht. Und wir wollen uns angucken, warum das vielleicht nicht gut ist. Was heißt es denn, dass wir unser Herz sauber halten sollen, unseren Mund auch sauber halten sollen? Sauber klingt vielleicht ein bisschen seltsam. Aber es ist wichtig, dass dein Herz gefüllt ist mit Frieden, mit Liebe, mit Nachsicht, mit Geduld, mit Freude. Und das wird sich in deinem Reden auch widerspiegeln. Und unser Herz soll frei sein von Dingen, die uns von Gott trennen, die uns von Gott ablenken und die gegen Gottes Gesinnung sind. Das heißt, das sind jetzt so Dinge wie negative Gedanken, zerstörerische Gedanken gegen andere und mich selbst, Gefühle, die gemein und missgünstig sind, Beleidigungen, beleidigt sein, selbstsüchtig sein, verletzt. Also solche Empfindungen wie Eifersucht, Neid, Streit, Unvergebenheit, Selbstsucht. Und solche Worte, das sind sehr fromme Vokabeln, ihr kennt die wahrscheinlich alle und manchmal finde ich, wenn man sowas hört in der Predigt oder wenn jemand darüber redet, denkt man sich so, betrifft mich das eigentlich? Also eifersüchtig, naja, ich bin ja verheiratet, betrifft mich jetzt eigentlich nicht so, Neid, naja, ne, ich kann den anderen schon mal was gönnen. Betrifft dich das? Ich habe ein paar Fragen mitgebracht, einfach mal, damit du mal in deinem stillen Kämmerlein dein Herzchen drüber nachdenken kannst. Betrifft dich das? Eine Frage ist zum Beispiel, kann ich anderen etwas gönnen, auch wenn ich selber keinen Vorteil davon habe, beziehungsweise wenn ich selbst dadurch im Nachteil bin? Kannst du jemandem was von Herzen gönnen, auch wenn du selber vielleicht einen Nachteil davon hast? Und ich bringe an dieser Stelle gerne ein Beispiel, wo ich weiß, dass mir viele an den Kragen springen könnten, weil sie das im Auto nämlich auch gerne tun, es geht nicht ums Autofahren. Manche Menschen sind sehr missgünstig Leuten beim Autofahren gegenüber. Und ich bin jemand, der da ganz allergisch drauf reagiert, weil ich immer denke, ganz fromm, wovon das jetzt voll ist, davon geht der Mund über. Das heißt, wenn du im Auto sitzt und dich völlig unfromm über andere Autofahrer aufregen kannst, denke ich, wovon ist denn dein Herz voll? Ich habe mich mit meiner Schwiegermama ganz oft deswegen in den Kopf gekriegt, weil die mich auch sehr witzig aufregen kann. Ich sitze immer daneben und sage, pass auf, was du sagst. Als, ja, aber das ist doch jetzt hier total und der so, nö. Und ja, ich kann mich auch aufregen und ich finde es auch schwierig, wenn Leute wirklich Gefährden fahren und dann kann ich auch mal aus der Haut fahren, aber dann ist das bei mir auch mal schnell vergessen und ich reg mich nicht die nächste halbe Stunde darüber auf, wie doof derjenige gefahren ist. Kannst du dich darüber, also das ist jetzt wirklich ein super banales Beispiel, aber kannst du dem anderen den Parkplatz gönnen, den der dir gerade weggenommen hat? Mal abgesehen davon, dass er dir den nicht unbedingt weggenommen hat, weil das ja nicht unbedingt dein Besitz ist, so, ne? Aber was ist deine Herzenseinstellung? Ich meine, das ist wirklich ein super banales Beispiel. Oder vielleicht auch nicht das geilste Beispiel, was jetzt hier in der Bibel gemeint ist, aber einfach um mal einen Blick dafür zu bekommen, bist du davon betroffen? Ist Neid und Eifersucht und aggressiv werden über solche Dinge, ist das in deinem Herzen vorhanden? Um ein bisschen geistlicher reinzugehen, kannst du glauben, dass Gott dich versorgt, dass Gott dich heilt, dass Gott dich tröstet? Dass er für dich kämpft, auch wenn du es selber gerade nicht siehst. Weil ja, das sind die Zusagen, die die Bibel uns gibt. Und wenn du das nicht glauben kannst, wenn du das nicht siehst, dann ist da was in deinem Herzen, was dich von Gottes Gesinnung trennt. Wie schnell ärgert man sich über Blicke und Formulierungen anderer Menschen, wenn man einen schlechten Tag hat, so wie ich gestern. Mir ist sehr viel über die Leber gelaufen, was relativ banal war, aber ich war ganz schnell ganz genervt. Kann ich vergeben? Auch mehr als einmal. Kann ich Menschen begegnen, die mir Unrecht getan haben oder Unrecht tun? Die Bibel sagt uns, dass wir unsere Feinde segnen sollen. Das ist eine Herausforderung. Das ist das, was eigentlich jeder, der kein Christ ist, trotzdem weiß, so Nächstenliebe, Feindesliebe und so, kennt man. Aber wir Christen selber kriegen das meistens nicht hin, haben es manchmal noch nicht mal auf dem Schirm. Und auch die Frage, kann ich meine eigenen Fehler einsehen? Kann ich sehen, dass ich selber auch Dinge falsch gemacht habe? Ich möchte euch daran, dass Vater unser erinnern, wo drin steht, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben und unseren Schuldigern. Das ist eine beidseitige Sache. Das ist nicht nur, ich vergebe meinen ganzen Mitmenschen, sondern auch Gott um Vergebung zu bitten für das, was wir falsch gemacht haben. Und all das zeigt, dass unser Herz oft immer behütet werden muss, weil halt so schnell negative Dinge und Dinge, die uns von Gott trennen, unser Herz rein Einzug erhalten. Und ich muss es so sagen, diese Aussage, ich bin halt so, ich kann nicht anders, gilt nicht. Nicht, wenn du mit Jesus lebst, weil Jesus dich erneuert hat, weil er dir ein neues Herz gegeben hat. Weil du mit der Kraft des Heiligen Geistes anders leben kannst. In Jakobus 3, Verse 14 und 16 steht, wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigenliebe, in einer anderen Übersetzung steht Neid und Streitsucht, in eurem Herzen habt, dann rühmt euch nicht und verdreht nicht die Wahrheit. Solch eine Weisheit kommt nicht von Gott. Sie ist irdisch, sinnlich und teuflisch. Wo nämlich Eigenliebe und Eifersucht herrschen, gibt es Unfriede und jede Art von Gemeinheit. Mich haben diese Verse ganz schön umgehauen, weil mir aufgefallen ist, dass Eifersucht und Eigenliebe ungefähr das alltägliche, normale Standardding sind, was zwischenmenschliche Beziehungen meistens prägt. Und wenn du, ich habe ja Literatur studiert, wenn du dir Geschichten, Bücher anguckst, Filme anguckst, das ist das meistens der Inhalt der Geschichte ist, dass irgendjemand eifersüchtig ist und dass irgendjemand Eigenliebe hat und auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist und es hin und her und wer hat jetzt recht und wer bekommt die schönste Braut und was weiß ich was. Das ist der Inhalt des Lebens von vielen Menschen, Eifersucht und Eigenliebe und dann Streit und Neid. Und die Bibel sagt hier ganz klar, das ist nicht das, was Gott möchte. Das ist nicht cool. Jakobusbrief steht hier drin, rühmt euch nicht damit. Rühmt euch nicht, wenn ihr eifersüchtig seid. Das ist nichts, worauf man stolz sein kann. Auch nicht, wenn man eine schöne Frau hat und ein starker Mann ist und deswegen seine Frau kämpfen möchte. Nein, Eifersucht ist nicht das, was Gott möchte. Neid ist nicht von Gott. Eigenliebe, Selbstsucht ist nicht von Gott. Es ist nicht, denk zuerst an dich selbst oder hilf dir selbst. Nein, Gott hilft dir. Wenn du, und jetzt kommt der andere Vers dazu, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, trachte nicht zuerst nach deinem eigenen Wohl, trachte zuerst nach Gott. Und dann wird er alles andere hinzugeben. Dann nicht trachte zuerst nach Gott, dann nach dir selbst, dann vielleicht nach deinem Partner. Nein, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, alles andere wird dir hinzugeben. Und wenn wir uns darauf einlassen, dass es Eifersucht und Neid unser Leben beherrscht, dann kommt, wie es im Jakobusbrief steht, Unfriede und Gemeinheit. Und Gott ist ein Gott des Friedens, deswegen passt es halt nicht zusammen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auf das blicken, was unser Herz füllt. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, Anna, geht gerade. Ne? Also ich sitze hier sonntags morgens im Gottesdienst, mein Herz ist gerade entweder noch nicht ganz wach oder auch relativ gerade entspannt, weil ich zwischen netten Leuten sitze und ich gerade einen guten Lobpreis gemacht habe, geht gerade so. Ne? Ist nicht so schlimm. Passt schon. Betrifft mich vielleicht doch nicht. Da möchte ich dich auf was aufmerksam machen, was dich wahrscheinlich dann doch betrifft. Und es geht nicht darum, irgendwie rumzupulen, Hauptsache du bist betroffen, sondern einfach, weil es, wenn wir manchmal einen Blick auf das Aktuelle sehen, dass es vielleicht nicht uns so betrifft, man aber mal den Blick zurückwirft und merkt, okay, da sind Wunden in der Vergangenheit aus deinem Herzen, die dich negativ beeinflussen. Und dazu wollen wir uns mal den nächsten Vers aus der Sprüche 4 angucken. In Sprüche 4, Vers 25 steht, deine Augen sollen geradeaus schauen, dein Blick nach vorn. Also es geht Herz, Mund, Augen. Und Jesus sagt in Lukas 9, 62, wer seine Hand an den Pflug legt und dann nach hinten sieht, der ist für das Reich Gottes nicht brauchbar. Dieses Bild aus dem Pflügen ist, dass man eine Furche zieht. Man muss einen geraden Punkt geradeaus nach vorne haben, um eine gerade Linie zu ziehen. Jetzt habe ich gerade gesagt, blick nochmal zurück, dann wirst du was finden. Das meine ich aber nicht. Aber meine ich nicht, jetzt blick zurück, weil ich ja gerade gesagt habe, du sollst nicht zurück, oder Jesus sagt, du sollst nicht zurückblicken. Was ich sagen möchte, ist, das Problem ist, dass wir oft in unserem Herzen Dinge aus der Vergangenheit mit uns rumtragen, die, wenn die angetickt werden, ganz viel Negatives an uns aussprudeln lassen. Und Jesus sagt hier, wer nach hinten zurückschaut in die Vergangenheit, ist für das Reich Gottes nicht brauchbar. Es funktioniert nicht, dass du an alten Negativen festhältst und irgendwie weiter vorne cool nach zu Jesus läufst. Du musst die Sachen loslassen. Und ich weiß, dass das ein Riesenproblem in Gemeinden ist. Ich habe schon das ist jetzt meine dritte Gemeinde, in der ich bin. In jeder Gemeinde, Gemeindeverbunden nicht war, habe ich Menschen reden hören, die sagen, ja, damals bei Pastor XY. Da war das ja so und so. Und weißt du noch, als dann der noch dann kam und dann war das Problem, oh, was habe ich mich aufgeregt, als das passiert ist. Und da wollen wir auch eigentlich gar nicht mehr drüber reden, aber ne, das war schon eine schlimme Zeit. Der Blick nach hinten lässt dich nicht ordentlich nach vorne gehen. Und es zeigt, dass dein Herz da noch voll ist mit Sachen, die du anscheinend nicht vergeben und verarbeitet und abgegeben hast. Wenn man jetzt mal so darüber plaudert und sagt, ja, übrigens, da war auch so und so, das ist nicht was anderes. Aber ich habe jetzt keine Lust, das in der Intensität wiederzugeben, wie man das wiedergeben kann, wenn man noch Verletzungen in sich trägt. Und ich kann euch erzählen, ich kann das. Weil ich nämlich auch immer noch manche Punkte in meinem Herzen habe, die ich noch mit Gott bearbeiten muss. Und mir ist das selber aufgefallen, dass ich, also ich bin ja Pastorentochter, die Gemeinde meiner Eltern ist, als ich 17 Jahre alt war, auch durch eine Spaltung zugrunde gegangen. Und da ist viel Verletzung passiert und viele Leute haben viele unterschiedliche Sachen falsch gemacht. Und es war so 2-3 Jahre später, da hat mir jemand was von Leuten, mit denen man sich leider überworfen hatte, von dem was erzählt, was die jetzt machen. Und ich habe das gehört und ich bin so an die Decke gegangen. Ich habe denen nichts gegönnt. Ich habe mich aufgeregt, was die sich denn einbilden und was die sich denn denken. Und das ist ja unmöglich und damals hatten sie auch und bla. Und ihr könnt euch das vielleicht vorstellen. Mich richtig ereifert. Und merkte währenddessen, okay, da ist aber irgendwo überhaupt keine Vergebung in mir passiert. Wenn ich so negativ über andere Menschen reden kann, habe ich die nicht vergeben. Wenn ich so verletzt bin nach mehreren Jahren, dann ist da keine Vergebung passiert. Dann ist Gott da nicht mit reingegangen, dann hatte Gott da diese Wunden nicht geheilt. Und das ist wichtig. Es ist wichtig, Dinge aufzuarbeiten, es ist wichtig zu vergeben, aber, und das möchte ich euch auch mitgeben, Aufarbeitung, Seelsorge ist keine endlose Geschichte. Das ist was man macht, wo man zu Gott hingeht, wo Heilung empfangen werden kann und wo Dinge auch abgeschlossen werden. Ich glaube, das vergessen wir oft Manchmal dauert es auch länger, ja, aber es ist, wir vergessen manchmal, dass Gott wirklich heilt. Dass eine Wunde, die geheilt ist, auch zu ist. Dass das nicht jedes Mal wieder neu anfängt zu sprudeln. Und es macht einen Unterschied, ob du Leute reden hörst, die in Heilung über Leute, über Situationen reden oder aus Bitterkeit. Das macht einen massiven Unterschied. Und deswegen ist es einfach ein Tipp. Ne? Wir hatten gerade gesagt, es gibt eine Verbindung zwischen Mund und Herz. Wenn du dich reden hörst, weißt du, was in deinem Herzen los ist. Also hör dir selber mal zu. Wenn du in Situationen kommst, wo du über Dinge redest, mehr zu merken, wie ist mein Herz dazu eingestellt? Und wenn du merkst, da ist was, was nicht ordentlich ist, kommen jetzt zwei Tipps. Wie kann ich damit umgehen, wenn mein Herz Schaden genommen hat und wenn mein Herz deswegen Schaden weitergibt? Weil ich bin davon überzeugt, verletzte Herzen verletzen immer weiter. Wenn wir selber nicht geheilt werden, können wir anderen nicht mit Heilung und Liebe begegnen. Wenn du Gottes Liebe in deinem Herzen nicht zulässt und nicht Heilung zulässt, kannst du nicht anderen Leuten mit Liebe und Heilung begegnen. Was kann man tun? Punkt 1, ganz einfach, naja, doch, schon. Gottes Gegenwart suchen. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind, sagt in der Römerbrief. Das heißt, du musst dich vor Gott nicht verstecken. Selbst wenn dein Herz gerade noch so ein tiefer, schwarzer Abgrund ist, geh trotzdem zu Gott und gib es ihm hin. Gott ist eine Menge gewohnt. Und das Gute ist, dass er sowieso deinen Gedanken und dein Herz kennt. Das heißt, du kannst es noch so fromm verpacken, dein Gebet. Letztendlich weiß er, was in deinem Herzen gerade los ist. Das heißt, du kannst auch ganz normal mit ihm reden und musst keine frommen Floskeln benutzen. Du kannst ihm alles sagen, was dein Herz füllt und was dich belastet, was Negatives darin ist. Und das Gute ist, dass die Bibel uns total Hoffnung macht. Im Psalm 34, 19 steht, nahe ist Jahwe den gebrochenen Herzen, bedrückten Seelen hilft er auf. Das heißt, Gott ist dir nahe, auch wenn dein Herz gebrochen ist, auch wenn da Verletzung ist. Und noch besser, im Psalm 147, Vers 3 steht, er heilt die, deren gebrochen, er heilt die, deren Herzen gebrochen sind. Und er verbindet die Wunden. Das heißt, da passiert ein Heilungsprozess. Es kann abgeschlossen werden. Du kannst geheilt werden mit Jesus und in eine geheilte Zukunft gehen. Und nochmal der Hinweis, Heilung ist keine endlose Seelsorge mit Dauertherapie, sondern ein abschließender Prozess. Und ein zweiter Tipp, der sehr alltäglich ist und erstmal total fromm klingt, steht in 2. Korinther 10, Verse 3 bis 5. Da steht, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlich, sondern es sind mächtige Waffen Gottes, geeignet zur Zerstörung von Festungen. Mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen jeden solcher Gedanken gefangen und unterstellen sie Christus. Sehr fromm. Was bedeutet das? Werd dir bewusst, was in deinem Herzen los ist. Guck dir deine Gedanken an. Nimm dir Zeit, um zu schauen, was in deinem Herzen los ist. Und dann lass Jesus mit rein und gib die Dinge bei Jesus ab. Es gibt einen Satz, der, soweit ich weiß, von Wolfram Kopfermann geprägt worden ist. Es sind eigentlich nur 4 Wörter, es ist ja kein Satz. Aber es ist eine Faustregel für, wie geht man mit Sünde um und wie geht man mit Dingen um, die uns von Gott trennen. Das erste ist benennen. Ich sage euch mal die Worte. Es ist benennen, bekennen, lassen, hassen. Benennen. Benenne das, was gerade in deinem Herzen ist, was nicht das, was Gott von dir möchte. Erstmal das einfach sagen. Sagen, hey, ich habe hier gerade ein Problem. Dann bekenne das vor Gott und sag, Gott, ich brauche deine Hilfe. Ich weiß, dass es nicht richtig ist, was du möchtest, was ich hier gerade mache, was mich verletzt, wo ich mich falsch verhalte. Dann lass es. Versuche bewusst diesen Gedanken, dieser Einstellung aus dem Weg zu gehen. Und dann hasse es. Entwickle eine Einstellung, dass du merkst, ich möchte das nicht mehr hören. Und dann kannst du auch anfangen, Zeugnis darüber zu geben. Und wenn Leute zum Beispiel schlecht reden, das ist mein ganz einfaches Beispiel, du merkst, okay, ich bin in Gemeinschaft mit anderen und ich fange immer an, über andere schlecht zu reden. Du merkst es, der Heilige Geist zeigt es, es ist nicht richtig für dich. Das heißt, du benennst es. Das heißt, okay, Gott, ich rede schlecht über Menschen. Bekennen, zu sagen, Gott, ich bitte dich um Vergebung, dass ich schlecht über Menschen rede, bitte hilf mir, es anders zu machen, erinnere mich daran, wenn ich das tue. Drittens, lassen. Das heißt, in der nächsten Situation, wo du mit jemandem bist, wo du anfangen würdest, schlecht über jemanden zu reden, lass es. Viertens, hassen. Wenn du in eine Situation kommst, wo andere Leute schon über schlecht reden, zu sagen, hey, ich will das nicht, ich finde das doof, geht weg. Ich gehe weg. So. Also benennen, bekennen, lassen, hassen. Total einfaches Prinzip, um mit sowas umzugehen. Und ich möchte dich ermutigen, du bist kein wehrloser Käfer, der auf dem Rücken liegt und seinen Gefühlen ausgeliefert ist. Und ich weiß, ich finde diese kleinen, ich weiß nicht, das Wanzen, diese kleinen grünen Dinger, die so manchmal im Sommer rumlaufen und wenn man die anpackt, geben die einen Stinkgas von sich. Kennt ihr die? Schön, sie sind nicht schön. Das heißt, du bist nicht, also das stellt euch diesen Käfer vor, du bist nicht der Käfer, der das Recht hat, weil jemand zu nahe gekommen bist und du bist verletzt, darfst du jetzt hier rumstehen kann. Nein. Du bist geheilt in Christus, du darfst gesund sein. Und du bist nicht wehrlos, du hast die Möglichkeit, gegen deine Gedanken, gegen deine Gefühle und das, was dich runterzieht, anzugehen mit Jesu Hilfe. Du bist dazu berufen, auf dein Herz zu achten. Und nochmal hier der Hinweis auf dein eigenes Herz. Ne? Nicht auf das Herz deines Nachbarns, sondern auf dein Herz sollst du achten. Denn aus deinem Herz strömt das Leben. Und das ist das, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, auf dass sie Leben haben und das im Überfluss haben. Das ist der Wunsch von Jesus. Deswegen ist Jesus gekommen, damit wir Leben haben, damit unser Leben strömt. Und ich glaube, jede vertrocknete Lebensquelle in unserem Kreis, in dieser Welt, macht Gott unendlich traurig, weil dafür ist Jesus gekommen. Und wenn wir das nicht leben, wenn wir nicht auf unseren Strom achten, wenn wir nicht auf unser Herz achten, nicht darauf achten, dass wir, wie wir das gerade wundervoll gesungen haben, ein Wohlklang in Gottes Ohren sind, dann ist Gott traurig darüber. Er kennt das, wir müssen uns da nicht krumm machen, er ist für uns gestorben. Aber deswegen lass uns das doch in Anspruch nehmen, zu gesunden, lebensströmenden Menschen zu werden. Achte auf dein Herz, suche Gottes Gegenwart. Empfange Heilung und Vergebung und prüfe immer, immer wieder dein Herz. Am besten, indem du dir selber zuhörst, was du willst. Das wollte ich euch heute mitgeben. Und ich würde gerne für euch beten. Jesus, ich danke dir, dass wir uns nicht vor dir verstecken müssen. Ich danke dir, dass du unsere Herzen kennst. Und das, was auch die Bibel sagt, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Jesus, du bist da und du siehst unser Herz. Und wir müssen keine Angst haben vor dem allmächtigen, allwissenden Gott, der alles sieht und uns vielleicht da bestrafen wird, wenn er was sieht, was wir falsch machen. Nein, du bist ein liebender Gott. Und du hast Freude an geheilten Herzen, du hast Freude an Einheit, du hast Freude an Menschen, die mit dir, in dir wachsen und zu gesunden Christen zu werden. Und ich bete, dass du, Heiliger Geist, uns zeigst, wo wir Punkte in unserem Herzen haben, die geprüft werden müssen. Und dass du uns daran erinnerst, wie wir damit umgehen, dass wir zu dir gehen, dass wir die Dinge bekennen und sie lassen und mit deiner Hilfe lernen, das Gute in unserem Herzen zuzulassen. Und dass wir dadurch auch zu einer gesunden, starken Gemeinde werden, weil wir einander in Liebe begegnen und Nachsicht und Geduld miteinander haben und einander vergeben können vom tiefsten Herzen. Und ich bete auch, dass deine Liebe die Herzen erfüllt und dass auch Wunden aus der Vergangenheit, auch aus Gemeindeschwierigkeiten, dass da einfach deine Vergebung reinkommt und dass Unvergebenheit aus den Herzen weichen muss in deinem Namen. Danke, dass du uns liebst, Gott. Danke, dass du dir wünschst, dass wir uns mit dir verändern. Amen.